Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers, Ihrer Beratung für Arbeitgeberattraktivität.
Moin zusammen und grüß Gott miteinander. Ganz herzlich willkommen bei dieser Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um agile Methoden und die sind ja nicht nur schwer im Trend, sondern vor allem eigentlich gar nicht so neu, wie man denkt und überaus nützlich. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon mal damit gearbeitet und kann das sogar bestätigen. Häufig werden agile Methoden vor allem in der Produktentwicklung angewendet und sie kommen ursprünglich mal aus der IT-Wirtschaft, aber werden heutzutage eigentlich auch in vielen anderen Branchen eingesetzt. Und warum die auch in Sachen Arbeitgeberattraktivität eine gute Wahl sein können, das erklären wir Ihnen in den nächsten Minuten. Als kleines Extra haben wir uns für diese Ausgabe außerdem einen ganz, ganz interessanten Gast eingeladen. Also seien Sie gespannt und viel Vergnügen. Viele Arbeitgeber merken es natürlich, es braucht ein erhöhtes Engagement, um Fachkräfte zu finden und diese dann auch im Unternehmen zu halten. Und das beginnt im Grunde auch schon bei der betrieblichen Ausbildung. Wer in den letzten Wochen ein bisschen die Medien verfolgt hat, der konnte in den Nachrichten hören, dass in diesem Jahr bzw. im letzten Jahr 2016 so viele Lehrstellen wie noch nie unbesetzt geblieben sind. Insgesamt sprechen wir hier von ca. 40.000 Stück. Und aus unserer Sicht hat das natürlich einerseits mit sich verändernden Berufswünschen zu tun, die recht häufig zumindest handwerkliche Tätigkeiten ausklammern. Andererseits nehmen wir aber auch wahr, dass viele junge Menschen aus verschiedenen Gründen ein eher altertümliches Bild von manchen Berufen haben. Da fehlt es letztlich an einem positiven Image und vielleicht auch der Kenntnis darüber, dass auch in handwerklichen Berufen Digitalisierung passiert. Aber dieser Umstand, der ist nicht allein ausschlaggebend. Und gerade in ländlicheren Regionen sind örtliche Arbeitgeber nicht so bekannt, wie man vielleicht glauben mag. Und so viel Ehrlichkeit finden wir muss sein, blickt man dann auf diese Unternehmen, so betreiben viele zwar nach wie vor eine ganz spannende Wertschöpfungskette, haben aber ihre Unternehmenskultur und ihre Einstellung in Sachen Arbeit eigentlich seit vielen Jahren kaum verändert. Man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, geht das denn überhaupt? Und wir sagen, oh ja, das geht. Zum Beispiel über agile Methoden. Bevor wir uns das mit den agilen Methoden aber genauer ansehen, möchten wir Ihnen zuvor noch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken mitgeben. Und den schicken wir auch in unseren Kundenprojekten immer voraus, weil wir ihn für überaus relevant halten. Und das geht ungefähr so. Wenn sich Unternehmen um ihre Kunden bemühen, sind ganz viele durchaus findig unterwegs. Das, glaube ich, kann man sagen. Schließlich will man ja auch irgendetwas verkaufen. Es geht um Umsatz. Da wird im Zweifel nicht nur kräftig Werbung gemacht, vielmehr werden Bestandskunden in manchen Unternehmen sehr sorgsam gepflegt und man macht sich stets auch Gedanken darüber, wie man das eigene Produkt eigentlich verbessern kann, um dem Wettbewerb voraus zu sein. Sozusagen also den Marktanteil zu erhöhen und letztlich einfach mehr Umsatz zu generieren. In den Unternehmen selbst werden dafür Prozesse durchleuchtet und im Zweifel auch geändert. Und zwar immer dann, wenn das zweckdienlich erscheint. Letzteres ist natürlich meistens irgendwie ein Kostenthema, aber es wird durchaus intensiv verfolgt. Das können wir auf jeden Fall in der Breite eigentlich ganz gut beobachten. Wir kennen Mittelständler, die sich Mitarbeiter und externe Profis an Bord holen, um genau diese internen Prozesse zu optimieren. Ist irgendwie auch klar, weil geringere Kosten sind gut für die Rendite. Häufig ist das leider auch in einem anderen Zusammenhang eine nur allzu einfach anzuwendende Formel, aber dass das häufig nur oberflächlich gut für ein Unternehmen ist, wäre vermutlich eher ein Thema für einen weiteren Podcast. Zurück also zu unserem Gedanken. Um als Arbeitgeber attraktiver zu werden, mehr Fachkräfte auf sich aufmerksam zu machen und gute Leute an das Unternehmen zu binden, kann es wirklich sehr zweckdienlich sein, in Kunden-Nutzen-Beziehungen zu denken. Und das heißt, nehmen Sie vielleicht einfach einmal eine andere Perspektive mit Blick auf die Personalarbeit ein. Wenn Sie Mitarbeiter und potenzielle Mitarbeiter als Kunden verstehen, dann kommen Sie erfahrungsgemäß einigermaßen zügig dazu, Ihr eigenes Arbeitgeberangebot als eine Art Produkt zu verstehen. Ein Produkt, dessen Kundennutzen man erhöhen kann. Denn auch dadurch lassen sich die Kosten durch unerwünschte Fluktuation, eine langwierige Personalsuche und krankheitsbedingte Ausfälle durchaus reduzieren. Und so schwer sich manch einer auch damit tut, diesen Gedanken wirklich nachvollziehen zu können, der Köder muss dem Fisch schmecken. Das ist zwar jetzt irgendwie so eine Art Binsenweisheit, das gilt heute aber aus unserer Sicht umso mehr auch für den Arbeitgeber. So, soweit so gut. Mitarbeiter könnte man also als Kunden verstehen und das Arbeitgeberangebot als ein Produkt. Und damit wären wir dann auch schon soweit, die Zweckmäßigkeit von agilen Methoden in dieser Angelegenheit zu betrachten. Weil wir hier nicht alle agilen Methoden abbilden können, dafür haben wir die Zeit einfach nicht, konzentrieren wir uns auf eine, die uns in Sachen Arbeitgeberangebot ganz besonders gut gefällt. Und zwar das Design Thinking. Aktuell könnte man irgendwie das Gefühl haben, dass Design Thinking, eigentlich auch so wie viele andere Methoden, eine ganz neue Erfindung sind. Das ist aber überhaupt gar nicht der Fall. Die sind nämlich eigentlich nicht alle, aber das Design Thinking zumindest schon ein bisschen älter. Es gibt schon seit 1991 Konferenzen rund um dieses Thema und die Methodik dient letztlich eigentlich dazu, Ideen zu entwickeln, die vor allem aus Kundensicht überzeugend sind. Als ich selber das erste Mal damit in Berührung gekommen bin, hat mich so ein bisschen überrascht, dass das ja eigentlich total simpel klingt und auch logisch, klar, Kundensicht nach vorne und so weiter und so fort. Aber ich habe relativ schnell eigentlich gemerkt, dass diese Haltung in der Praxis gar nicht immer so viel Anwendung findet. Und das letztlich auch, obwohl Unternehmen, die ihre Kunden in eine Produktentwicklung einbinden, häufig doch irgendwie erfolgreicher sind. Und das macht ja auch irgendwo Sinn. Ursprünglich entwickelt wurde die Methodik, wie sollte es auch anders sein, in den Vereinigten Staaten. Und seit 2007 bietet unter anderem die School of Design Thinking am Hasso-Plattner-Institut in Potsdam einen ganz kompletten Studiengang dazu an. So viel erstmal zu den Hintergründen. Aber wie genau geht denn das jetzt eigentlich? Um das zu verstehen, schauen wir uns am besten die 6 Schritte eines Design Thinking Prozesses an.
Erklärbär-Mode on. Schritt 1. Verstehen. Zu Beginn des Prozesses geht es darum, allen am Design Thinking Prozess Beteiligten ein tiefgehendes Verständnis des Themas sowie der Anforderungen der unterschiedlichen Stakeholder zu vermitteln. Hierbei spielen die Erwartungen des Arbeitgebers selbst eine ebenso große Rolle wie die Lebens- und Arbeitssituation der eigentlichen Zielgruppe, in diesem Fall der heutigen und zukünftigen Arbeitnehmer. Wie grundlegend hat sich bzw. wird sich diese, speziell in ländlichen Regionen, durch Digitalisierung, Urbanisierung, Migration und erhöhte Mobilitätsanforderungen verändern? Welche Einflussfaktoren spielen neben der Wahl des Arbeitsplatzes eine entscheidende Rolle für die Arbeitnehmer und Lebenszufriedenheit? Schritt 2. Beobachten. Welchen Problemen, Anforderungen und Herausforderungen sind heutige und zukünftige Arbeitnehmer sowie deren Familien konkret in ihrem Alltag ausgesetzt? Welche tiefer liegenden Bedürfnisse lassen sich dahinter entdecken? In dieser Phase des Prozesses ist Empathie und der Blick über den berühmten Tellerrand hinaus gefragt. Es geht bei der Observation, im wahrsten Sinne des Wortes, auch um die Entdeckung von Bedürfnissen, die auf den ersten Blick nichts oder scheinbar nur sehr wenig mit der Wahl eines passenden Arbeitgebers zu tun haben. Schritt 3. Standpunkt einnehmen. Auf Basis dieser Erkenntnisse lassen sich in einem weiteren Schritt konkretisierte Fragestellungen für den weiteren Prozess formulieren. Im Design Thinking Prozess geht es an dieser Stelle darum, eine eigene Haltung bzw. einen eigenen Standpunkt einzunehmen. Diese Positionierung ist ein wichtiger Schritt und entscheidend für den weiteren Prozess, denn hier wird die Entscheidung gefällt, wie sich ein Arbeitgeber zukünftig aufstellen möchte, um seine Attraktivität nachhaltig zu verbessern. Beispielsweise könnte eine solche entwurfsleitende Fragestellung lauten: Wie kann die zeitliche Flexibilität meiner Arbeitnehmer erhöht werden, um dadurch meine Attraktivität als Arbeitgeber zu steigern? Wie kann ich die Work-Life-Balance meiner Angestellten verbessern und gleichzeitig meine Produktivität erhalten oder gar steigern? Schritt 4. Ideenfindung. Kreativität ist der Schlüssel zu Neuem. In der eigentlichen Ideenfindungsphase werden mittels verschiedener Kreativitätstechniken eine Vielzahl konkreter Ideen, Verfahren, Maßnahmen und/oder Kommunikationsstrategien zur Beantwortung der definierten Fragestellungen erarbeitet. Welche konkreten Schritte sollte ich als Arbeitgeber unternehmen, um im Sinne meiner Fragestellung für die benötigten Fachkräfte attraktiv zu sein? Schritt 5. Prototypen erzeugen. Nicht nur Produkte lassen sich prototypisch aufbauen. Auch Dienstleistungs-, Kommunikations- oder Strategiekonzepte können mit einfachen Mitteln modellhaft aufgebaut, ausgestaltet und prototypisch ausformuliert werden. Visualisierung, Modellierung und Staging, also das szenische Durchspielen von Handlungsabläufen, machen die Konzepte in dieser Phase verständlich und greifbar und sorgen für eine schnelle, handlungsorientierte Überprüfbarkeit.
Schritt 6. Überprüfen und testen. Ein solches Vorgehen hat sich im Design Thinking bewährt, ermöglicht es doch binnen kürzester Zeit, mit einfachen Mitteln die gefundenen Ideenansätze zu überprüfen und in einem iterativen Prozess so lange zu verbessern, bis eine optimale Lösung erreicht wird. Auf diese Art und Weise lassen sich Reaktionen der Arbeitnehmer und anderer Stakeholder früh im Prozess testen, diverse Meinungen einholen und bisher unentdeckte Widerstände aufdecken. Haben die entwickelten Maßnahmen bereits das Potenzial, meine Arbeitgeberattraktivität nachhaltig zu steigern? Wenn nicht, folgen im Design-Thinking-Prozess weitere Iterationsschleifen. Am Ende des Prozesses stehen konkretisierte Konzepte und Maßnahmen, die bereits mehrere Überprüfungs- und Verbesserungsschleifen durchlaufen haben und deshalb zeitnah und unkompliziert in die Praxis überführt werden können.
Erklärbär-Mode off.
So, ja, das war jetzt vermutlich alles ein bisschen viel. Und deshalb surfen Sie doch einfach auf www.martinwilbers.de und klicken Sie in unserem Blog auf den zu diesem Podcast gehörenden Artikel. Wir haben da eine Infografik für Sie hinterlegt und die erklärt die einzelnen Schritte noch einmal übersichtlich. Keine Sorge, das sagen wir am Ende noch einmal, was gleichzeitig impliziert, wir sind noch gar nicht am Ende. Wenn Sie jetzt nach diesem Input der Meinung sind, ach, das war nicht nur alles zu viel, sondern auch viel zu gewaltig für mein Unternehmen und es klingt alles so theoretisch, dann wird es Zeit, dass wir uns mit unserem Studiogast unterhalten. Wir haben nämlich unser Partnerunternehmen Projektor aus Braunschweig gebeten, noch einmal ein paar aufklärende Gedanken mit Ihnen und natürlich auch mit uns auszutauschen. Aber bevor wir das machen, vielleicht noch ein paar Worte zu Projektor, denn die dürften Sie eventuell noch gar nicht kennen. Wer ist denn das überhaupt? Projektor ist ein Unternehmen aus Braunschweig, so viel hatten wir schon gesagt. Und mit diesem Unternehmen arbeiten wir in unseren Kundenprojekten gerne zum Thema Design Thinking zusammen. Unser Partnerunternehmen ist eine Ausgründung, und zwar des renommierten Instituts für Transportation Design in Braunschweig und mit ganz vielen Jahren Praxiserfahrung. Vorzugsweise durchaus in der Automobilindustrie, aber eben nicht nur, denn Projektor arbeitet mittlerweile auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen. Im Kern geht es bei Projektor immer um Gestaltungs-, Innovations- und Zukunftsfragen. Und damit ist es natürlich genau das Richtige, wenn es um ein modern aufgestelltes Arbeitgeberangebot geht.
Interview.
Und so freut es mich sehr, dass ich heute Dr. Matthias Wiele im Studio begrüßen darf. Er ist Co-Gründer und Co-Geschäftsführer von Projektor. Hallo Matthias, grüß dich.
Hallo Martin.
Schön, dass du es geschafft hast, möchte ich meinen.
Gar kein Problem.
Wir haben ja sozusagen eigentlich jetzt in den vergangenen Teilen des Podcasts ziemlich viel schon über Design Thinking gehört und auch gelernt hoffentlich. Jetzt haben wir natürlich noch ein paar Nachfragen. Du hast unter anderem davon gesprochen, dass der Fokus beim Design Thinking auf sogenannten latent vorhandenen Bedürfnissen der Adressaten liegt. Da würde mich natürlich interessieren, wie genau ist das zu verstehen? Und quasi im Anschluss dazu frage ich doch mal gleich, ob Arbeitnehmern nicht eigentlich im Grunde auch direkt benennen können, was sie sich erwarten?
Nein, genau das können sie nicht.
Verstehe.
Also ist tatsächlich relativ schwierig. Die Leute sind nämlich nicht in der Lage, sozusagen ihre deshalb latent vorhandenen Bedürfnisstrukturen zu kennen, zu erkennen. Und entsprechend sind sie auch nicht in der Lage, die zu artikulieren. Mhm. Also wenn man sie einfach fragt, was sie haben wollen, dann fällt dir nichts ein, außer dem, was sie schon mal gesehen haben.
Ist das tatsächlich so?
Genau. Und Henry Ford, das alte Zitat, du kennst das, ja, hat mal gesagt, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie denn sich wünschen, was sie haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde.
Ja, das kann man.
Und genau so ist das Problem an dieser Stelle. Also muss man andere Wege finden.
Ja, und in dieser Phase des Verstehens, dieser quasi ein Teil des Design Thinking Prozesses, haben wir ja vorher auch erklärt, da soll ja so ein tiefgehenderes Verständnis für das Thema entwickelt werden. Und wie funktioniert denn das?
Verstehen ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir brauchen so eine Art umfangreiches, umfängliches Problemverständnis für das gesamte Design Thinking Team. Und wir wollen quasi das implizit vorhandene Wissen dieses Teams nutzbar machen.
Was ist denn implizit vorhandenes Wissen?
Implizit ist sozusagen alles, was noch nicht ausgedrückt, noch nicht expliziert ist, was wir noch nicht aufgeschrieben irgendwo vorfinden. Mhm. Tacit Knowledge. Wissen, das sozusagen auf Erfahrungswissen oder ähnliches. Mhm. Also das wollen wir nutzbar machen und da steckt ja in einem Fachleute-Team, in einem gut zusammengestellten transdisziplinären Design-Thinking-Team ist schon viel vorhanden. Mhm. Aber wenn man mit dem arbeiten will, dann muss man Mittel und Wege finden, dieses Wissen der ganzen Gruppe nutzbar zu machen und damit zu arbeiten.
Heißt aber auch, es ist schon wichtig, dass das sozusagen ein interdisziplinäres Team ist, also unterschiedliche.
Also ich unterscheide sogar noch interdisziplinär und transdisziplinär, aber das müssen wir jetzt nicht, das ist noch ein kleiner Unterschied, das müssen wir nicht ausführen, aber genau, also wichtig ist, dass eben verschiedene Fachkompetenzen zusammenkommen und das Fachwissen genutzt wird. Und dieses Fachwissen bei unserem Thema, das ist zum Beispiel schon beim Arbeitgeber selbst vorhanden, denn der ist möglicherweise für bestimmte Umfeldbedingungen seines Business natürlich der perfekte Fachmann und der muss dieses Wissen quasi aus sich selber herausholen können. Genauso wie der Arbeitnehmer der Fachmann für seine Lebens- und Arbeitsumstände ist. Und wir haben dazu Methoden, Mittel und Wege in diesem Design-Thinking-Prozess, beispielsweise über Visualisierung, Graphic Recording, Sketchnotes, alle möglichen Methoden und Werkzeuge, mit denen wir das nutzbar und sichtbar machen können.
Jetzt geht es ja bei uns um das Thema Arbeitgeberattraktivität. Jetzt würde man vermutlich erstmal denken, ja, okay, man macht ja jetzt was für die Arbeitnehmer. Grundsätzlich haben wir aber in dem Prozess, den wir ja auch gemeinsam vorher im Podcast beschrieben haben, gesagt, dass es an einer gewissen Stelle immer auch um die Erwartungen des Arbeitgebers geht.
Absolut.
Warum ist das wichtig?
Naja, wenn wir jetzt tatsächlich nur angucken würden, was sich ein Arbeitnehmer wünscht in einem solchen Workshop, dann blieben wir im Prinzip auf so einer Ebene von einem großen Wünsch dir was stehen und wir bauen uns eine traumhafte Arbeitnehmerwelt. Das ist natürlich völlig an der Realität vorbei. In Wirklichkeit geht es ja darum, einen für alle Beteiligten, sagen wir mal, wünschenswerten oder bevorzugten Zustand zu erzeugen. Bevorzugt, da beziehe ich mich auf Herbert Simon, Wirtschaftsnobelpreisträger. Der hat im Prinzip Design definiert als Design ist die Überführung eines bestehenden Zustandes in einen bevorzugten. Mhm. Und wenn wir diesen bevorzugten Zustand erreichen wollen, dann müssen wir natürlich alle die Bedürfnisse aller Stakeholder gleichermaßen berücksichtigen.
Gehen wir nochmal einen Schritt weiter in diesem ganzen Prozess. Wir haben das Wort der Observation, also der Beobachtung verwendet.
Beobachtung.
Genau. Und
oder Observation.
Observation. Es klingt so ein bisschen danach, als müsste man so der Zielgruppe, die man dann entsprechend beobachten soll, sprichwörtlich auf Schritt und Tritt folgen. Wie muss man das genau verstehen?
Eigentlich muss man es genau so verstehen.
Tatsächlich.
Ich habe ja davon gesprochen, dass wir Insights, Erkenntnisse über Bedürfnisse von Nutzern als Basis des Prozesses erarbeiten wollen. Und wenn wir die haben wollen, dann müssen wir sie zum einen natürlich befragen, wir müssen sie aber auch beobachten. Also das heißt, es kann wirklich bedeuten, wir verfolgen sie, aber es gibt natürlich diverse Möglichkeiten, Verhalten von Menschen herauszufinden, herauszuarbeiten, im Prinzip zu observieren.
Kann das auch dazu führen, dass man zum Beispiel mal am, ganz, ganz krass ausgedrückt, auch mal am Frühstück der Familie teilnimmt zum Beispiel?
Das kann sogar genau so ein Thema sein. Mhm. Wir beschäftigen uns ja tatsächlich nicht nur immer mit dem Blick auf genau das Thema, sondern wir schauen ja ganz bewusst links und rechts vom eigentlichen Thema. Hier geht es jetzt bei unserem Thema tatsächlich darum, so eine ganze Lebenswelt zu verstehen. Und ganz wichtige Punkte dabei sind, die man in so einem Prozess braucht, neben einem Katalog an guten Methoden, sind tatsächlich sowas wie Empathie. Also ein starkes Einfühlungsvermögen, um tatsächlich Erkenntnisse zu bekommen. Dann natürlich eine hohe Interpretationsfähigkeit dieser Beobachtung, dieser Erkenntnisse. Und letztendlich einen geschärften Blick auf das Leben und das Umfeld, in dem sich unser Thema bewegt.
Einen Blick einnehmen, das ist ja auch immer etwas, was mit dem Stichwort des Standpunktes zusammenhängt. Und wir haben ein bisschen beschrieben, dass man an einer Stelle im Prozess des Design Thinkings einen gewissen Standpunkt einnehmen muss und dann nach Ideen sucht. Oder lässt sich das quasi eigentlich auch in einem Schritt machen? Weil das klingt so komisch getrennt, ne? Also Standpunkt einnehmen, dann erst Ideen suchen. Müsste das nicht eigentlich ein Schritt sein?
Nee, es ist aus meiner Sicht unglaublich wichtig an dieser Stelle, diese Phasen voneinander zu trennen. Also diese Phase Point of View, auch Define genannt, die Phase eines eigenen entwurfsleitenden Standpunkts, einer entwurfsleitenden Fragestellung ist unglaublich wichtig. Also es ist eine Art Scharnierfunktion, in der auf Basis der bisher gefundenen Erkenntnisse, Insights eine geschärfte Fragestellung gestellt wird. Und wenn die nicht gut ist, wenn die nicht sozusagen den Nagel auf den Kopf trifft, dann das Feld eingrenzt, dann passiert genau das, was in kreativen Prozessen vielen Leuten ganz oft passiert, nämlich dass man sich danach in einem unendlichen Wust von Ideen und Ansätzen und diskussionswürdigen Beiträgen verzetteln kann und schließlich es zu nichts führt, außer zu Chaos. Also ich halte es für ganz wichtig, diese Phasen voneinander zu trennen.
Aber es gibt ja auch Leute, um da mal ganz kurz anzuknüpfen, die zum Beispiel sagen, es ist jetzt in manchen Ideen total wichtig, in manchen Situationen total wichtig, diesen Ideenraum ganz weit aufzumachen.
Ja.
Und möglichst nicht einzugrenzen. Das klingt aber jetzt so danach, wenn du es erklärst, dass man eigentlich doch irgendwo so ein paar Rahmenflöcke einsetzen muss, damit das nicht komplett ausufert. Ist das so zu verstehen?
So kann man das verstehen. Wir starten ja in solche Prozesse immer mit einer sehr offenen Fragestellung. Und wir schauen ganz offen in den früheren Phasen links und rechts des eigentlichen Themas. Das heißt, in dieser Phase, die sehr divergent verläuft, wird quasi geöffnet. Es kommt ganz viel rein, ganz viele Eindrücke und so weiter. Aber diese lassen sich nur strukturieren, wenn man auf Basis dieser Erkenntnisse quasi wieder ein bisschen mehr fokussiert, also einen ersten konvergenten Schritt macht, um das Feld ein bisschen auf ein Ziel hin zu lenken. Und um es an dieser Stelle zu sagen, diese Fragestellung, die an dieser Stelle definiert wird, ist natürlich wie fast alles in diesem Prozess erstmal eine vorläufige. Denn wir sind in einem iterierenden Prozess unterwegs. Das heißt, wenn ich in einer späteren Phase feststelle, dass diese Fragestellung gar nicht die richtige ist, weil es sich dazu keine Ideen entwickeln lassen, die im Sinne unseres Auftrags zielführend ist, dann machen wir eine Schleife, gehen zurück in diese Phase, define, verändern unseren Standpunkt leicht und gehen wieder in unsere Phase der Ideenfindung in den offenen Raum, wo erneut ganz viel entstehen kann. Das heißt, es schränkt nicht wirklich ein, es lenkt nur ein wenig die kreativen Gedanken.
Jetzt hat man also eine ganze Menge Ideen entwickelt und die will man natürlich später dann, bitte?
Hoffentlich
entwickelt, die will man später ja auch alle testen, aber bevor man das macht, kommt ja die Phase des Prototypings. Mhm. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, wie könnte man sich denn konkret den Prototypen eines Arbeitgeberangebotes oder sagen wir auch eines Arbeitgebers vorstellen? Wie kann das funktionieren?
Also grundsätzlich wird dieser Begriff gerne falsch verstanden. Ein Prototyp im Design Thinking heißt nicht, wir bauen hier ein technisches Funktionsmodell auf. Überhaupt nicht. Was uns interessiert ist, wie Menschen, Nutzer mit dem, was auch immer wir dort entwickelt oder entworfen haben, interagieren, umgehen und wie es sich auswirkt auf das Leben, auf die Prozesse und ähnliches. Und das lässt sich tatsächlich mit einfachen Mitteln darstellen. Bei Produktentwürfen sind das dann manchmal einfache Papp-Mockup-Modelle, mit denen man Handling, Ergonomie und ähnliches überprüfen kann. Jetzt reden wir aber von Serviceangeboten, von innerbetrieblichen Prozessen und ähnlichem. Und die lassen sich genauso prototypisch darstellen. Dafür gibt es auch wieder verschiedenste Methoden. Also ein gängiges Mittel ist beispielsweise die Narration. Narrative Use Cases, Anwendungsfälle, die wirklich kleinteilig beschreiben, wie die Abläufe der verschiedenen Stakeholder, Nutzer, Beteiligten und auch was sie sehen, fühlen, spüren etc. darstellen. Mhm, eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit sind sogenannte Service Blueprints. Also ein visuelles Modell im Prinzip, das neben einer Customer Journey, also diesem Ablauf, den ich eben beschrieben habe, auch noch die im Hintergrund ablaufenden Prozesse mitvisualisiert. Mhm. Da wird also im Prinzip ein ganzes Service-Angebot mit allen Ebenen und allen Handlungen aller Beteiligten in visueller Form dargestellt. Dann gibt es die Möglichkeit, solche Prozesse tatsächlich prototypisch durchzuspielen. Wir nennen das dann Service Playing oder Service Staging. Das heißt, man spielt im wahrsten Sinne des Wortes Theater. Einer übernimmt die Rolle des Anbieters, des Arbeitgebers, einer desjenigen, der zur Arbeit kommt und spielt diese Prozesse wirklich kleinteilig durch. Das ist eine Möglichkeit, um tatsächlich festzustellen, an welchen Stellen hakt es denn? An welchen Stellen ist denn zum Beispiel viel zu viel Kommunikation notwendig oder viel zu viel Formalität? Wir wollen ja Abläufe, die reibungslos sind, die eine gute Experience ermöglichen und im Endeffekt bei unserem Thema ein angenehmes Erleben des Arbeitsalltags möglicherweise.
Also es wäre quasi durchaus legitim, wenn man jetzt hergehen würde und würde, sagen wir mal zum Beispiel ein neues Arbeitgeberangebot erzählerisch niederschreiben, wenn man so will, ja. Und dann später zum Beispiel einer Testgruppe erklären, erzählen und gucken, ja, wie die reagiert.
Wobei ich absolut dafür plädieren würde, eben nicht nur auf der Tonspur zu arbeiten, sondern visuell zu arbeiten. Ja. Visuell zu arbeiten und eben mit Räumen der Erfahrung zu arbeiten. Mhm. Das heißt, wirklich so tief wie möglich in die Situation reingehen. Man ist erstaunt, niemand muss dafür eine Schauspielausbildung haben. Ne? Jeder von uns, wenn er sich ein wenig überwindet, ist in der Lage, einfache Prozesse mal eben zu spielen. Wir haben als Kinder alle gespielt. Spielen ist etwas, was der Überprüfbarkeit, zum Überprüfen solcher Prozesse ganz wunderbar ist. Und das ist nichts anderes als die einfache und schnelle und günstige Form einer Kundenklinik, wie sie in großen Unternehmen tatsächlich regelmäßig mit Probanden gemacht werden.
Grundsätzlich, das haben wir eigentlich im Beitrag vorher auch schon so ein bisschen mal nachgefragt oder dargestellt. Das wirkt natürlich alles ziemlich groß, das wirkt alles sehr komplex.
Das täuscht.
Das täuscht. Richtig, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die kann ich teilen, das täuscht. Aber die Frage, die natürlich schon immer wieder im Raum steht, kann sich ein mittelständisches Unternehmen so einen Design Thinking Prozess überhaupt leisten?
Ja, also ich bin davon absolut überzeugt. Ich weiß, dass es so ist, denn dieser Prozess ist in wirklich in jeder Hinsicht skalierbar. So ein Prozess kann natürlich ganz groß aufgezogen werden. Die ersten Phasen können beliebig skaliert werden, können sehr einfach, wie gesagt, mit einem Team gemacht werden oder eben auch mit großen Befragungen, Mitarbeiterbefragungen etc. Aber nehmen wir mal irgendwie die kleinstmögliche und schon lösungsorientierte Methode. Also nehmen wir mal so einen Workshop. Ich bin der Ansicht, dass man in einem zweitägigen Workshop mit einem guten Team, einer guten Moderation schon zu ganz, ganz wunderbaren und tatsächlich auch verwertbaren Lösungen kommen kann. Das sind natürlich Lösungen oder Lösungsansätze, die im Nachhinein bearbeitet werden müssen, weiter bearbeitet werden müssen, ausgearbeitet werden müssen. Aber der Workshop und die Methode gibt es her, in diesem kurzen Zeitraum schon wirklich Ergebnisse zu produzieren, die lohnenswert sind, dann auch mit ein bisschen mehr Aufwand weiterzuverfolgen.
Werden denn Mitarbeiter auch befähigt, sagen wir mal, wenn sie jetzt an diesen Workshops teilnehmen, ist es dann sinnvoll, wenn dann diese Mitarbeiter sozusagen da rausgehen und das die ganze Idee des Design Thinkings auch weiterhin durch das Unternehmen tragen?
Na klar, das ist ja die eigentliche Idee dahinter. Ich bin absolut überzeugt davon und meine Kollegen auch, dass Design Thinking nichts ist, was man sich erklären lässt. Das machen wir ja gerade, wir versuchen das, aber Design Thinking ist hands-on. Design Thinking muss gemacht werden und man lernt es beim Tun. Und die einzige, meiner Meinung nach wirklich einzige gute Möglichkeit, Design Thinking zu erlernen, ist Design Thinking zu machen. Und genau das passiert in diesen Workshops. Und zumindest nach meiner Erfahrung nehmen alle, die an solchen Workshops teilgenommen haben, wenn das Ganze gut geframed ist, auch schon die Erkenntnis und auch die Befähigung mit, Design Thinking zumindest phasenweise auch selbstständig weitertreiben zu können.
Sie haben es alle gehört, die beste Möglichkeit, Design Thinking zu lernen, ist Design Thinking zu machen. Ich finde das ein schönes Schlusswort. Matthias, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du den weiten Weg hierher auf dich genommen hast. Es war mir eine Freude. Dankeschön. So, jetzt sind wir am Ende. Und ich hoffe, es ist uns gelungen, Ihnen einen ordentlichen Einblick in die Verbindung zwischen Arbeitgeberattraktivität und agilen Methoden zu bieten. Vielleicht konnten wir bei dem einen oder anderen von Ihnen ein weitergehendes Interesse am Thema entfachen. Sicher ist diese Art der Herangehensweise jetzt nicht für jede Aufgabe in solchen Projekten geeignet, aber darüber könnte man sich natürlich auch einfach mal persönlich unterhalten. Zögern Sie also nicht, mit uns in Kontakt zu treten, gerne auch, um uns Feedback zu diesem Podcast zu geben. Einfach unter www.martinwilbers.de. Da finden Sie dann Telefonnummern, da finden Sie auch E-Mail-Adressen, da finden Sie natürlich auch den Artikel zu diesem Podcast zum Nachlesen. Und ich würde sagen, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Wilbers.